Ja, es ist immer wieder etwas, was uns konfrontiert. So wie auch gerade eben haben wir das ganz praktisch gesehen. Wir haben ein Lied gesungen, wir haben über die Heiligkeit Gottes gesungen, wir haben über verzehrendes Feuer gesungen, wir haben über gewaltige Wasser gesungen. Und wenn man anfängt, diese Dinge nachzudenken, was sie eigentlich bedeuten, wenn man auf einmal in die Bedrängnis kommt, so wie einige es gerade waren, es zu erklären, dann kommt es darauf an, habe ich es wirklich verstanden oder nicht. Und heute geht es auch wieder um ein praktisches Thema. Ich liebe immer diese praktischen Themen. Es ist etwas, was wir alle tun und vielleicht auch im Unterbewusstsein diese Woche schon getan haben. Es geht darum, um die Frage, könnte sich jeder selber stellen, wer hat diese Woche jemanden gerichtet? Über seine Taten bei dem Nächsten. Hast du diese Woche jemanden gerichtet? Ich bin mir ziemlich sicher, das tun wir alle, immer wieder und auch manchmal zu Unrecht. Die Frage, eine andere ist, wer hat diese Woche vergeben oder um Vergebung gebeten? Es werden deutlich weniger Leute sein, weil richten ist einfach, es ist etwas, was ganz normal ist, es ist natürlich, das kann jeder. Vergeben können die wenigeren. Petrus war an Jesu Seite, er lief ihm nach, er hörte ihm zu und Jesus sprach über viele Dinge im Leben, die wertvoll waren, die wichtig waren. Ihr kennt diesen Streit zwischen den Jüngern, wer der Größte sei im Himmelreich. Jesus erzählte ihnen, wer der Größte im Reich der Himmel ist. Er warnte sie vor Verführungen. Er gab ihnen das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wie man in der Gemeinde zurechtweist, wenn jemand gegen dich sündigt. Und Petrus, der Vorlaute, hörte Jesus zu, unterbrach ihn und fragte in Matthäus 18, 21, das ist unser heutiger Bibelabschnitt, auch interessant, gestern Abend las ich die Kindergeschichte der Kinder vor und welcher Abschnitt kam gestern vor bei den Kindern? Genau, Matthäus 18, 21 bis 35. Fand ich interessant, die Predigt hatte ich schon länger vorbereitet und gestern haben wir genau diesen Abschnitt mit den Kindern auch betrachtet. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. 70 mal 7 ist auch wieder ein Begriff, können vielleicht die wenigeren mit anfangen. Wer hat nach diesem Prinzip einer Person vergeben? Was bedeutet das? Was meint Jesus mit 70 mal 7 hier? Doch wenn Jesus irgendwelche Zahlen und Worte sagt, dann meint er es auch so. Und da stehen Prinzipien, göttliche Prinzipien hinter. Einen kurzen Abschnitt noch aus 1. Mose 4, Vers 24. Da geht es auch um bestimmte Zahlen. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Behaltet es einfach nur im Hintergrund, denn das hat auch was mit Vergeben zu tun. Ich finde es genial. Petrus, er stellt Jesus eine Frage, wie oft soll ich denn vergeben? 7-mal? Petrus wollte die Messlatte vielleicht hochsetzen. Aber jetzt rein logisch, überlegt mal, ihr seid verheiratet oder Söhne, Töchter in einer Familie. Wenn meine Frau, wir sind mittlerweile 14 Jahre zusammen, mir 7-mal vergeben müsste, danach nicht mehr, ich wäre jetzt wahrscheinlich Single, ich weiß es nicht. Oder wir wären total verstritten, wir würden nur noch damit beschäftigt sein, uns zu richten. Oder wenn mein Sohn, meine Söhne, meine Tochter mir nur 7-mal vergeben müsste, dann hätte ich ein Problem. Jesus, er schmeißt nicht irgendwelche Zahlen dem Petrus vor dem Kopf, nein, er gibt ihm die Möglichkeit, es zu erklären. Er wollte nicht einfach nur den Leuten die Antwort geben. Kennt ihr dieses? Ihr werdet gefragt, bam, die Antwort, jetzt habt ihr es denen gegeben, jetzt habt ihr es denen gezeigt, zack, da war die Antwort sofort. Das ist einfach. Aber Jesus, ihm war es wichtig, dass die Antwort verstanden wird. Bei mir selbst, als ich diesen Abschnitt las in Matthäus, merkte ich, da geht es um einen Knechten, dem viel vergeben worden ist. Und ich merkte auf einmal, wo ich so das gelesen habe, dem wurde so viel vergeben, er trifft all seinen Mitknechten und fordert von ihnen eine mickrige Summe. Und ich denke mir, was für ein Spinner. Merkt er nicht gerade, was ihm vergeben worden ist? Manchmal denke ich, Gott wollte, dass wir alle Richter werden, weil wir können das fast von Geburt an. Wenn ich meine Kinder betrachte, sie wissen sofort beim Streit, wer der Übeltäter war. Das fällt uns leicht, das geht so von Natur. Ich richte den anderen sofort. Ich weiß sofort die Problemlösung bei dem anderen. Aber bei mir selbst weiß ich oft nicht weiter oder will ich es auch nicht sehen. Aber der Richterinstinkt von Gott ist gewollt, er ist in uns hineingelegt, aber ich glaube vielmehr, um uns selbst zu richten und nicht andere. Und Gott hat einen göttlichen Plan entwickelt dafür, wie das geht. Nicht den anderen zu richten, nicht sich an dem anderen zu rächen, sondern Gott selbst rächen zu lassen. Denn in Römer 12, 19 lesen wir auch einen wichtigen Schlüsselvers. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nachdem Jesus dem Petrus das Prinzip 7x70 gegeben hatte, setzte er fort in Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun sein Mitknecht das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Merkt ihr diese Geschichte, wenn man die so liest? Es war bei mir persönlich so, vielleicht seid ihr anders genetisch veranlagt. Ich habe diesen Knechten verurteilt. Dem wurde so viel vergeben. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand die Zahlen von den 10.000 Talenten? Wie viel das in Summe ist, können wir gleich gerne ausrechnen. Petrus fragte diesen Jesus, wie oft soll ich vergeben? Dieses Gleichnis sagt aus, Petrus, du bist dieser Knecht gemeint in diesem Gleichnis. Ich glaube, wenn wir dieses Gleichnis, können wir gerne zu Hause das ausprobieren. Überall, wo Knecht drinne steht, füg deinen Namen ein. Und dieses Gleichnis bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Kurz zu den 10.000 Talenten, damit wir eine Vorstellung haben, was dieser dem König schuldete. Ein Talent sind 6.000 Denare und das wären wiederum 6.000 Arbeitstage. Weil in zwei Kapiteln weiter, das werden wir jetzt nicht betrachten, wo der Weingärtner die Arbeiter holt, dort werden die Arbeiter mit einem Denar pro Tag abgespeist. Unterschiedlich, aber einer davon schon. Wiederum ergibt das 1.200 Arbeitswochen, wenn wir 5 Tage die Woche arbeiten und somit über 23 Jahre. Das heißt, für ein Talent müsste dieser Knecht für diesen König 23 Jahre arbeiten. Das heißt aber, er war 10.000 ihm schuldig gewesen. 10.000 Talente sind 60 Millionen Denare, beziehungsweise 12 Millionen Arbeitswochen und somit über 250.000 Arbeitsjahre. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, im Vers 26 sagt der Knecht, mein Herr, ich will dir alles bezahlen. Also ich musste darüber schmunzeln, wo ich das gelesen habe. Der hat immer noch nicht gemerkt, wie viel ihm vergeben worden ist. Er sagte, mein Herr, ich will dir 230 Millionen und 769 Jahre dienen. Der älteste Mensch ist knapp 1.000 Jahre geworden. Dieser Knecht, der hat nicht verstanden, was ihm vergeben worden ist. Und er war am Überlegen, wie kann ich das meinem Herrn zurückbezahlen? Ging raus und in seinen Gedanken, es zurückzubezahlen, da traf er eine Idee. Sein Mitknecht war doch 100 Denare schuldig, das heißt 100 Arbeitstage. Und von ihm forderte er das. Er hatte kein Erbarmen. Wir vergessen nicht, wie viel ihm vergeben worden ist. 60 Millionen Denare. Und jetzt fordert er 100 Denare. Und weil er nicht verstanden hatte, weil ihm so viel vergeben worden ist, hatte der auch kein Mitleid mit seinem Mitknecht und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis alles bezahlt wurde. Da ist schon wieder die nächste unlogische Schlussfolgerung, weil früher, wenn du ins Gefängnis geworfen wurdest, konntest du kein Geld verdienen. Das heißt, er hat ihn ins Gefängnis geworfen, bis alles bezahlt wäre. Er konnte ihm aber nichts bezahlen, weil er ja im Gefängnis saß. Hätte der Knecht das Prinzip 70 mal 7 verstanden, dann hätte er definitiv nicht so gehandelt. Josef war einer, der aus Gottes Gnade dieses Prinzip verstand. Er tat aus Gottes Gnade inmitten der Ungerechtigkeit, die in seinem langen Leben immer wieder widerfahren ist, genau das Prinzip Gottes. Kurz zu Josef. Josef war ein Träumer, er träumte einen Traum. Seine Brüder waren sowieso schon verhasst, sie hassten ihn schrecklich dafür. Josef hatte nachts wieder einen Traum, voller Begeisterung stand er morgen auf, erzählte seinen Brüdern, dass dort so Ehren vor seiner Ehre sich verbeugten und sie hassten ihn dafür noch viel mehr. Dieser kleine Träumer erzählt ihnen, dass die großen, starken Hirtenbrüder sich vor ihm verbeugen werden. Der Hass seiner Brüder trieb sie zu einer schlimmen Tat. Sie verkauften ihn und ihrem Vater erzählten sie eine Lüge. Dein lieber Sohn Josef wurde von einem wilden Tier gerissen. Josef landet im Gefängnis. Was für eine Ungerechtigkeit. Übertragt das mal auf eurem Leben. Ihr kommt einfach ins Gefängnis. Für nichts. Josef liebte Gott und sein Tun und Streben, seine Ehrlichkeit hatten ihn belohnt. Er bekam einen Namen, er wurde bekannt als der Traumdeuter, doch da schon wieder die nächste Gelegenheit, die Pharaos Frau tat. Sie hat ihn zu Unrecht zu irgendetwas beschuldigt. Josef, er blieb treu. Josef sagte die Wahrheit und doch ist ihm wieder Ungerechtigkeit widerfahren. Ein Mann, der Gott liebte, ein Mann, der versuchte, Gott treu zu sein. Josef hatte allen Grund, weil wir heute über Vergebung sprechen, weil ihm so viel in seinem Leben an Ungerechtigkeit widerfahren ist, über Jahre hinweg, es war nicht an einem Tag, es war nicht in ein paar Wochen, über Jahre Groll und Hass, Verbitterung in seinem Leben aufkommen zu lassen. Doch das Interessante, Josef strebte nie nach Vergeltung. Wir lesen immer wieder, dass Josef weinte. Und ich möchte euch in eine Zeit mit hineinnehmen, nach 1. Mose 50, ab Vers 15. Das war die Zeit, als Josef als Minister regierte und sein Vater Jakob starb. Denken wir dran, es geht immer noch um Vergebung. 1. Mose 50, 15 bis 17. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Wer von euch glaubt, dass das der letzte Wille Jakobs war? Wer von euch glaubt, dass Jakob wirklich dies zu seinen Söhnen gesagt hatte? Also ich finde nirgendwo in der Bibel, dass Jakobs letzter Wille und dann ein Bibelabschnitt. Ich glaube, das war ein anderes Problem. Ich glaube, sie hatten sich von ihrem Bruder niemals so richtig entschuldigt. Sie haben nie um echte Vergebung gebeten bei diesem Bruder. Und ich glaube, dass wenn wir nicht echte Vergebung erfahren, werden wir nie echte Freiheit, nie echten Frieden mit Gott und mit Menschen erleben. Ich meine, sie waren in einer Bedrängnis. Klar, dass sie sich bei Josef entschuldigten. Der Vater ist gestorben, Josef als zweitmächtigster Mann, er hatte alle Möglichkeiten. Für all das Ungerechte, was ihm jahrelang widerfahren ist, Hass, Bitterkeit, Groll, er konnte seine ganze Armee auf diese Brüder hetzen. Er könnte sie in Stücke zerreißen. Er könnte sie vor dem ganzen Volk niedermachen. Sie blamieren. Mal so richtig auszurasten und sich zu rächen. Vers 18 und 19 haben wir gelesen. Da gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Logisch seid ihr das. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Was sagt Josef da? In einer anderen Übersetzung heißt es auch, ich maße es mir nicht an, euch zu richten, euch an Gottes Stelle zu richten. Josef hat's verstanden, nicht mein ist die Rache, sondern Gottes. Und ich hatte vorhin die Stelle über den Kain und den Lamech vorgelesen aus 1. Mose 4, Vers 24. Und das Interessante ist auch, wir Menschen denken oft so, ja, die Rache Gott abzugeben. Gott, du wirst dich nicht so rächen wie ich. Ich bin wütend. Ich weiß genau, was dem weh tut. Ich weiß genau, womit ich mich rächen kann. Doch wenn wir in 5. Mose weitergraben, da lesen wir manchmal, wie Gott mit Nationen, mit Menschen abrechnet. Und wenn er sagt 7-mal oder 70-fach, dann ist es etwas Schreckliches. Gott. Es gibt nichts Schlimmeres, als in die Hände Gottes zu fallen. Gott kann mit Menschen abrechnen, so wie wir es nicht können. Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und genau das wollte Gott. Und ich fragte mich, warum wollte Gott, dass wir ihm die Rache abgeben? Wir hätten es genauso selber machen können. Ich könnte den anderen schlagen, ich könnte den anderen bluten lassen, ich könnte ihn töten, ich könnte ihm Leid zufügen, aber Gott wollte es nicht. Wir lesen weiter in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu fürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Gottes Prinzip heißt, räch dich nicht. Und das ist auch mit allem Recht so. Wisst ihr, wenn ich mich rächen will, ich stehe mitten in ein Problem und dann kommt einer zu mir, ja, sagt er, du hast Recht. Und der andere hat Unrecht. So wie du das siehst, sehe ich genauso. Wisst ihr, wir verfallen dann wie ein Pferd oder wie zwei Pferde, die vor einem Gespann eingespannt sind. Diese Pferde, damit sie ruhig bleiben, bekommen Scheuklappen. Kennt ihr Scheuklappen? Damit sie nicht alles wahrnehmen in ihrem Umfeld. Und genau so sind wir in einem Problem. Wenn wir voller Wut und Hass und Zorn sind, haben wir geistliche Scheuklappen. Wir können die Situation nicht mehr in vollem Maßen wahrnehmen. Wir fixieren uns nur auf das Problem und sehen, der andere, der hat sowieso Unrecht. Und dann gibt es da noch sowas wie, kennt ihr das? Zügel. Es nennt sich Zügel. Da sitzt ein Reiter hinten und zieht nach rechts und nach links. Ich kann gar nicht frei entscheiden, wenn ich voller Rache, voller Wut und voller Zorn auf meinem Nächsten bin. Rache fühlt sich für eine kurze Zeit sehr gut an. Es ist ein gutes Gefühl. Den habe ich gezeigt. Jetzt weiß er wieder, woran er ist bei mir. Kurzzeitig wirkt es erleichternd und doch ist es kein gutes Antriebsmittel. Auf Dauer gehen wir kaputt. Und das wusste Gott. Gott wusste, ich muss die Rache dem Menschen nehmen. Wisst ihr, das ist wie mit einem Giftgetränk. Wenn ich will, dass du vergiftet wirst durch das Gift und stirbst an den Folgen, dann nehme ich und trinke es und hoffe, dass du stirbst. Das ist doch Schwachsinn. Aber mit der Vergebung ist es genauso. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir die Rache Gott nicht überlassen, dann trinken wir das Gift. Wir nehmen das Gift in uns des Nichtvergebens und gehen daran kaputt. Und so wie Jesus dieses Gleichnis den Jüngern lehrte, lehrte er ihn auch zu beten. Und das Interessante ist, dieses Gebet beten wir alle. Und Gott hat es in diesem Gebet eingeflochten, die Vergebung. Und da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was bedeutet dieser Satz? Gott, geh mit meiner Schuld um, so wie ich mit der Schuld meiner Schuldigern umgegangen bin. Lass es mal sacken, diesen Satz. Gott, geh mit meiner Schuld so um, wie ich letzte Woche vielleicht mit meinen Schuldigern umgegangen bin. Das bedeutet, wenn ich sehe, dass eine Person es nicht verdient hat, dass ich ihr vergebe, trage ich es ihr nach. Bete aber in der Kirche oder zu Hause, vergib mir, wie ich auch meinem Nächsten vergeben habe. Also muss Gott doch auch meine Schuld nachtragen, mir immer wieder aufs Brot schmieren, überlegen, oh, jetzt geht's ihm wieder gut, wie kann ich es ihm wieder aufs Brot schmieren, damit er sich erinnert an seine Schuld. Kennen wir das? Wir bewegen uns in einem Konflikt und ich bin immer nur beschäftigt damit, wie kann ich den anderen fertig machen. Das Prinzip Gottes bedeutet 70 mal 7. Und wenn wir das im Taschenrechner eingeben, bekommen wir eine Summe 490. Vielleicht reicht das in einigen Fällen aus, vielleicht aber auch nicht. Doch das Prinzip ist ein anderes, dass wir einander vergeben sollen. Nicht begrenzt, sondern unbegrenzt. So wie uns unbegrenzt vergeben worden ist, sollen wir vergeben. Wenn wir in der Familie im Streit sind oder in der Gemeinde mit Geschwistern, so fordert uns Jesus hier auf, vergebt einander. Und ich frage mich, wenn Josef nicht vergeben hätte, was wäre passiert über all diese Jahre? Es wäre ein dämonisierter Mann geworden. Er hätte so viel Hass und so viel Wut aufbringen können als zweiter Mann im ganzen Land Ägyptens. Er hätte ein Massaker ausführen können an diese Brüder. Er hätte endlich seine Rache ausüben können. Wenn ich und du Menschen vergebe, dann empfange ich Frieden. Dann empfange ich echte Freiheit in Christus. Und ich las auch einmal einen Satz. Wer nicht vergeben kann, dem wurde nie vergeben. Dieser Satz sagt aus, wenn ich als Christ nicht vergeben kann, dann bin ich gar kein Christ. Die letzte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die handelt von Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie schon einer oder andere gehört. Einige nicken. Es ist eine Lebensgeschichte, die es in sich hat. Es war um die Nazi-Zeit. Adolf Hitler hatte eine blendende Idee gehabt. Er wollte alle Juden vernichten, aus seinem Hass heraus. Und er tat nichts anderes, um die Leute aufzuhetzen, alle Juden einzusammeln, sie zu vergasen, zu vernichten, auszurotten. Das war sein einziges Ziel. Und da gab es diese Situation, die Juden mussten sich verstecken und klopften an sämtliche Häuser. Sie bettelten um Unterschlupf, sie wollten sich verstecken. Und Corrie ten Boom lebte in einer Familie, an deren Tür es auch geklopft hatte. Und sie entschieden sich, Juden in ihr Haus aufzunehmen. Sie entschieden sich, ihr ganzes Haus umzubauen, um noch mehr Juden in jede Nische, in jede Lücke hineinzupacken. Das Problem war, jeder, der dem Juden Schutz bot, jeder, der dem Juden geholfen hat, dem drohte das Gleiche. Vernichtung, Vergasung. Corrie ten Booms Familie ist aufgeflogen. Sie mussten in Konzentrationslagern. Sie wurden verteilt. Und sie hatte eine Schwester, Betty. Diese beiden wurden in ein Konzentrationslager gesteckt und wurden schrecklich behandelt. Doch Betty war diejenige, die Corrie immer wieder gesagt hat, Corrie, wir müssen vergeben. Diese Menschen, sie lieben Gott nicht. Sie tun nicht Dinge, die gut sind. Aber wir stehen immer noch in der Pflicht, ihnen zu vergeben. Die Umstände wurden so schlimm, die Peiniger, die freuten sich einfach immer wieder, die Juden fertig zu machen, sie zu foltern. Die Methoden waren grausam, die Umstände waren schrecklich. Betty verstarb. Der Körper hat es nicht mehr geschafft. Und Corrie sagte, wie soll ich diesen Schweinen vergeben? Ich kann ihnen nicht vergeben. Als der Krieg zu Ende war und Adolf seine Regierungszeit auch, dann entschloss sich Corrie, für eine Sache, für das Predigen, hauptsächlich um das Thema Vergebung. Corrie war in fast jedem Kontinent. Doch die schlimmste Situation traf sie, als sie in Deutschland vor Tausenden von Menschen stand und predigte. Sie rief zur Vergebung auf. Dann stand ein Mann auf und erzählte von seiner Geschichte. Es war ein Soldat, es war ein Peiniger, ein Aufseher, der in der gleichen Kaserne war wie Betty und Corrie. Es war dieses Schwein, wie Corrie es benannte, dem es nicht vergeben konnte. Und er erzählte, wie Jesus ihm alles vergeben hatte. Und jetzt stand er da: Corrie, kannst du mir vergeben? Corrie stand wahrscheinlich vor der größten Schwierigkeit ihres Lebens, diesem Menschen zu vergeben, gegen den sie so viel Wut und Hass hatte. Und die Frage ist, welcher Mensch steht heute vor mir oder vor dir? Welcher Mensch hat dir viel Leid zugefügt, wo du sagst, dem kann ich nicht vergeben? Gott fordert uns auf, zu vergeben, egal wie groß. Und ich finde das gut, Gott sagt auch, ich vergesse nicht eure Schuld. Aber er sagt, ich werde nicht mehr an sie gedenken. Und ich muss immer an diese Opfer denken, die missbraucht werden. Und das ist genau der Punkt. Sie werden niemals vergessen, dass sie missbraucht wurden. Das geht nicht, das ist hier eingespeichert. Jede Tat, die dir zu Unrecht getan wird, sie speichert sich ab, sie hinterlegt sich. Die Frage ist, was mache ich daraus? Gott fordert uns auf, gedenken können wir an diesen. Aber wir dürfen es dem anderen nicht immer wieder aufs Brot schmieren. Gott weiß, was wir gesündigt haben. Doch er vergibt uns und wird nicht mehr daran gedenken. Und das möchte ich auch, dass wir als Gemeinde, ich weiß nicht, vor welchem Problem du heute stehst, ob es dein Ehepartner ist oder dein Vater, jemand in deiner Familie oder in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz. Gott fordert uns auf, weil uns so viel vergeben worden ist, vergebt einander. Das ist das Prinzip 70 mal 7. Es ist schwer, aber mit Gottes Hilfe und mit seinem Beistand können wir das immer wieder tun. Gott segne uns im Nachdenken bei diesen und in dem Verstehen und in dem Beherzigen und in dem Tun. Lass uns beten zum Ende.